Das ist tatsächlich die Endstufe der Demokratie und eigentlich die Vorstufe zum Bürgerkrieg. Wir haben auf der einen Seite diesen linken, linkswog ökosozialistischen Kackscheißblock und dann haben wir auf der anderen Seite, ich sag's jetzt mal, noch so einigermaßen bei Verstand gebliebenen Block.
Eigentlich ist die Spaltung noch nicht groß genug.
Die kosten den Steuerzahler 400 Milliarden Euro. Mhm.
Dass das alles nur Gelaber ist, wegen Rechtsstaat, Demokratie, Gewaltenteilung. Ich werde alle entlassen, ihr werdet alle entlassen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen Duett.
Donnerstag. Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen Duett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Heute singen wir mal mit dem Klavier.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Heiterkeit. Ja, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll
und Martin. Happy Birthday, Mucharski wollte ich jetzt sagen. Jetzt habe ich es verkackt.
Es
Happy
geht.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Martin. Happy Birthday to you.
Ja, danke. Ja, tatsächlich habe ich heute Geburtstag. 46 Jahre bin ich alt geworden, kein bisschen weise. Ja, und trotzdem im Büro, ja, man tut ja alles für
alles für den Dackel, alles für den Club, ja. Unser Leben für den Hund.
Für die Zuschauer dieses tollen Formates Dachtheken-Duett. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Ja, fangen wir direkt mal an hier mit dieser wundervollen Tasse, die uns anonymerweise zugestellt worden ist gestern. Ich weiß nicht von wem, ohne Begleitschreiben. Das war so ein Styropor-Ding. Und ja, da stand eigentlich nur unsere Adresse drauf, aber wir wissen nicht von wem. Die ist ja eine Monero-Tasse. Herzlichen Dank. Ich habe auch ein bisschen Monero. Du auch?
Ja, tatsächlich.
Ja, ich weiß nicht, wie viel, für 50 Euro oder so habe ich da.
Ja, vor. So für 200 oder so, keine Ahnung.
Also ich habe nicht viel, ich habe mir das mal vor ein paar Jahren gekauft.
Same.
Ja, und seitdem gammelt das auf irgendeiner Wallet. Ne? Weißt du was über Monero? Ich glaube, Monero ist wirklich so ein hundertprozentig anonymes Geld. Ne?
Ja, hundertprozentig weiß ich nicht, aber so 99,99999.
Ja.
Irgendwas wird es immer geben, vermutlich. Ja. Aber ja, das ist schon Anonymität by Default. Also, ja.
Anders ja. Als Bitcoin, ne?
Ja. Ja, leider ist es jetzt nicht so dezentral wie Bitcoin.
Ja.
Also aktuell gibt es da irgendwie so Gerüchte, dass jetzt ein, was heißt Gerüchte? Ich glaube, das ist sogar nachgewiesen, dass jetzt ein so ein Mining-Pool mehr als 51% der Hashrate hat.
Okay.
Und damit natürlich zensieren kann, zum Beispiel. Wobei, ja gut, mit 51% der Hashrate machst du ja immer noch nicht alle Blöcke. Mhm. Das ist ja keine Demokratie.
Ja.
Daher kannst du immer noch irgendwie in einen Block kommen, der von jemand anderem gemeint wird und so. Aber ja, weiß ich nicht. Ist ein bisschen kritisch, die Zentralisierung da. Mhm. Wobei es da ja auch unter den Bitcoinern Leute gibt, die sagen, ja, es ist eigentlich kein Problem, wenn Mining Pools zentralisieren, weil wenn das irgendwie stattfindet, dann gehen die Menschen schon aus Magie oder so in andere Mining Pools. Ja, keine Ahnung. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht mit der Zentralisierung dieser Mining Pools, aber
ich verstehe ohnehin nur Chinesisch.
Ja.
Ja gut, aber nichtsdestotrotz herzlichen Dank an den Spender dieser tollen Tasse. Die werde ich jetzt, glaube ich, auch regelmäßig hier vorführen, denke ich. Ich glaube, da eine Menge rein. Ja, wie immer am Anfang dieser Sendung wollen wir doch mal anfangen mit den Zuschriften unserer Zuschauer. Da haben wir von Svenja Mandri einen Hinweis bekommen. Der ist mir in der Telegram-Gruppe völlig abhanden gekommen. Also wir sind in so einer Telegram-Gruppe. Ja, da geht es um ein Staatenlos-Meetup in Neuss, in der Stadt Neuss. Wo genau das jetzt stattfindet, weiß ich nicht. Es hat wohl schon im Juli ein erstes Treffen gegeben, an dem 25 Leute teilgenommen haben. Ja.
Das ist schon viel.
Also das ist richtig, richtig ordentlich, denke ich so. Und für den Fall, dass Sie Interesse haben, an einem Meetup teilzunehmen, dann gehen Sie auf die Seite staatenlos.ch. Hashtag staatenlos, Hashtag Events. Und da kann man dann wohl nachschauen, wann, wo und wie der nächste, das nächste Meetup dann stattfinden wird, vielleicht auch in Ihrer Nähe. Das nur so an dieser Stelle als Hinweis. Svenja Mandri, Entschuldigung, Einblendung jetzt. Das war die liebe Friseurin, die uns die Haare hier neulich geschnitten hat. Mir ja, geschnitten hat. Ja. Und André die Glatze poliert. So, und dann haben wir noch eine zweite Zuschrift von unserem Einblendung jetzt Weinhändler. Lieber Martin, herzlichen Dank für die prominente Werbung beim Dachtheken-Duett. Sehr gerne, Gregor. Ihr seid echt super und bringt die brisanten Geschehnisse jede Woche heiter und unterhaltsam auf den Punkt. Ja, das streben wir an. Es melden sich auch Zuschauer vom Dachtheken-Duett bei mir. Zuletzt kamen sogar welche aus der näheren Umgebung direkt bei mir vorbei, um Wein einzukaufen und ein bisschen zu plaudern. Das muntert mich auf und hilft, die schwierigen Zeiten zu bewältigen. Die 15% Rabatt auf alles lasse ich weiterhin bestehen. Die Werbung mit dem unlimitierten Gutscheincode Freiheit15 ist ausschließlich beim Dachtheken-Duett adressiert. Kleiner Hinweis am Rande, darüber hatten wir ja auch diskutiert. Der Code funktioniert auch ohne Leerzeichen, kleingeschrieben oder erster groß und Rest klein.
Okay, sehr gut. Mitgedacht. Mitgedacht, ja.
Jetzt wissen wir. Die Idee aus dem Editorial der aktuellen EEF-Einblendung jetzt Ausgabe, den Spirit des Sommers 2025 mehr in den Vordergrund zu stellen, befürworte ich an dieser Stelle ausdrücklich. Mehr mangelt es nicht an Überzeugung, dem vorherrschenden politischen System eine umfassende, lückenlose Absage zu erteilen. Eine Thematisierung praktizierter Geisteskrankheiten unserer politischen Akteure, die schier unermüdlich nachlegen, sollte auch weiterhin stattfinden, aber nicht einen zu großen Anteil einer Sendung belegen. Es sind vielmehr libertäre Lösungen gefragt, um Wohlstand zu erlangen, zu erhalten und zu mehren. Ja, das wollte ich vortragen, weil direkt im Anschluss an diesen Brief, der Spirit 2025, dieses Sommers, wir hatten ja die letzten Folgen auch immer wieder darüber gequatscht, hier über das Afuera-Fest, über das Roland-Bader-Treffen, über den Stammtisch in Grevenbroich und so weiter, bei dem zuletzt 50 Leute anwesend waren. Ja, das stimmt schon. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich in diesem Sommer tatsächlich so ein bisschen was getan hat, gerade so in der libertären Szene. Und es tut sich weiter was. Und zwar habe ich jetzt erfahren, oder man hat mir mitgeteilt, dass jetzt in Nürnberg entweder Ende September oder Anfang Oktober ebenfalls ein Stammtisch etabliert werden wird, an dem nimmt der Gregor dann auch teil. Und ja, es haben sich wohl auch schon Leute gemeldet, die dann daran teilnehmen werden. Also wir werden dann den genauen Zeitpunkt werden wir dann bekannt geben. Und das meine ich, genau das muss ja passieren. Also ich glaube, so am Anfang der Dinge steht erst einmal die Vernetzung, also dieses gegenseitige sich kennenlernen, dieses gegenseitige überhaupt sich begegnen, um überhaupt einmal festzustellen, dass man ja eine Gruppierung ist. Und das war ja in diesem Sommer, war das ja wirklich, ja, wie gesagt, phänomenal. Also das hat man beim Badertreffen gesehen mit hier, weiß ich nicht, über 200 Leuten, dann beim Afuera-Fest mit über 500 Leuten und auf einmal sind da so viele Leute und ich meine, wir wissen das alle noch, wie das vor ein paar Jahren gewesen ist, wo alle Libertären Deutschlands noch in eine Telefonzelle gepasst hätten. Also das hat ja schon mal deutlich zugenommen und auch die Ambitionen, sich untereinander zu treffen, die sind ja da. Und das ist ja auch Teil der Lösung, ne? Und da, wo Begegnungen stattfinden, da finden ja halt auch Verknüpfungen statt. Und diese Verknüpfungen, die funktionieren dann ja auch auf einer, man könnte, ich will das jetzt mal so durch die Blume sagen, so auf so einer wirtschaftlichen Ebene können die natürlich auch fruchten, wenn sie verstehen, was ich meine, ohne jetzt hier allzu deutlich und ausführlich zu werden. Es ist
jedenfalls Tax Fraud.
Bitte?
Kuh mit Tax Fraud.
Ja, okay. Was? Ich habe kein Wort verstanden.
Ja, deswegen Englisch. Da stehen die deutschen Behörden auch nicht.
Ah, das ist wundervoll. Das ist richtig toll. Nee, aber das ermuntert, ne? Das ist also so richtig White Pill-mäßig. Also es war, glaube ich, so nach meinem Empfinden war es schon oder ist es noch ein richtig toller, schöner White Pill-Sommer, trotz der ganzen
White Boy Summer, White Pill-Summer.
Ja.
Mm.
Ja. Oder?
Ja.
Passt.
Fühl ich.
Ne? Ja, ich fühle es auch. Ja, nichtsdestotrotz, ich meine, wie gesagt, ich meine auf der einen Seite, klar, es passieren viele tolle Dinge und ich denke, auch so wie wir die Dinge hier betrachten, hier im Dachtheken-Duett, diese politischen Ereignisse, die stattfinden, ich für meinen Teil, ich ziehe da halt auch so meine, wie man so schön, also diese White Pills heraus. Also alles, was passiert, das mag auf den ersten Blick vielleicht verheerend wirken, aber bei näherer Betrachtung ist alles, was geschieht, der Sache eigentlich zuträglich. So, welche Sache meine ich? Dass die Leute anfangen, Zweifel zu bekommen an der Politik. Mhm. Ja, und das ist ja eigentlich das, worum es geht und worum es gehen sollte, den Leuten zu sagen, so, okay, passt mal auf, Leute, das, was euch da geboten wird, das ist einfach nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Da gibt es andere Dinge, Wege und Mittel, ja. So, und fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Ich hatte es ja am Anfang der Woche in meinem Wochenstart schon kommuniziert. AfD unaufhaltsam. Da machte dann so eine Umfrage die Runde vom Wochenende, dass ja 68% der Deutschen der festen Überzeugung sind, dass spätestens im nächsten Jahr es den ersten Ministerpräsidenten der AfD geben wird. So, und da ist natürlich der Blick gerichtet auf die Landtagswahlen, die da stattfinden werden in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin wird das Abgeordnetenhaus gewählt. Und da sind dann, denke ich mal, bei dem einen sind es dann eher die Befürchtungen, bei dem anderen sind es dann eher die Hoffnungen, die da zum Ausdruck kommen. Und ich fand das hat mich, also diese Meldung, die hat mich schon so ein bisschen daran erinnert, was damals 2023 in der Bild-Zeitung gestanden hat.
Mhm.
Also da hatten wir ja diese Überschrift, ich habe sie hier schon oft zitiert, warum haben auf einmal so viele Leute ihren Schrecken vor der AfD verloren? Ne? Predictive Programming.
Mhm. Ne?
Also es war keine Frage, es war eigentlich mehr eine Aussage. Viele Leute haben den Schrecken vor der AfD verloren. Und was ist passiert? Die AfD stand just zu dem Zeitpunkt, als diese Schlagzeile die Runde machte, bei, ich weiß nicht, 17, 18% und ist dann eben in den Folgemonaten auf, ich glaube, bis zu 23, 24% angestiegen, bis dann eben Anfang 2024 diese Potsdam-Geschichte da ans Laufen kam. Und genau so verhält es sich jetzt hier auch. Also da wird im Prinzip schon kommuniziert, transportiert. Die Leute werden schon mal darauf eingestimmt. So Leute, demnächst ist es soweit. Demnächst habt ihr da eine AfD-Regierung. Ja, und dann gab es noch einen zweiten Artikel an dem Wochenende eben über diesen jetzt habe ich den Namen drauf, Ulrich Siegmund, ist der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Und das fand ich auch krass. Der hat.
Ich weiß jetzt sogar, wer das ist.
Ja.
Ja, im Gegensatz zur letzten Woche.
Ja, ich meine, der hat eine steile Performance, muss man ihm halt nochmal so zugestehen. Macht ja auch, ich sag mal, für einen Politiker macht er sogar einen sympathischen Eindruck, ja. So, und hat ja, wie gesagt, auch schon mal das ein oder andere sehr, sehr kluge gesagt. Und er hat, und das fand ich dann auch richtig krass, da stand dann irgendwie in der Überschrift der Welt, die über ihn geschrieben hat, dann eben Alleinregierung der AfD. AfD-Alleinregierung. Mhm. So, und das ist auch wieder so ein Begriff, so, und der steht dann auf einmal im Raum. Der wird dann auf einmal so wahrgenommen und auf einmal ist dieser Begriff Realität. Auch wenn
das. War der Begriff Alleinregierung?
Ich glaube,
ich meine, der war irgendwie, der hat sich so ein bisschen wie Machtergreifung angehört.
Nee, es war Alleinregierung. Ich meine, es war AfD-Alleinregierung, das war der Begriff. Und er wurde im Prinzip zitiert, er war wohl in Hamburg, hat da, war auf, ich weiß gar nicht, auf einer Parteiveranstaltung und hat dann eben seinen Parteifreunden zu verstehen gegeben, dass er kein Interesse an einer Koalition hat mit den Parteien, die dieses Land vor die Wand gefahren haben. Mhm. Ist auch schon mal selbstbewusst, ne, dann hinzugehen und sagen, so, wir kriegen hier die absolute Mehrheit. Und ich finde, das ist nicht, also ich meine, klar, ob es so kommen wird, weiß keiner, aber ich finde, die Wahrscheinlichkeit ist ja mittlerweile durchaus gegeben. Wir haben ja in Sachsen-Anhalt diesen speziellen Fall, dass eben der Ministerpräsident Haseloff, der tritt ja nicht erneut an, mhm. ja. Der hat jetzt einen.
Er hat aber jetzt schon gesagt, die AfD wird hier nicht regieren.
Ja, genau, hat er schon gesagt. Ne? Aber ich meine, was? Hast du gekleckert?
Ja.
Ja, passiert. Ja, was hat er da zum Ausdruck gegeben? Ja, die wird hier nicht regieren. Das kann er ja gerne behaupten, aber ob es denn eintrifft, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Er hat ja, ich meine, es ist ja immer schwierig, beziehungsweise es ist ja immer nachteilig, wenn der amtierende Ministerpräsident nicht mehr antritt. Also der amtierende Ministerpräsident hat ja immer diesen sogenannten Amtsbonus und der wird ja jetzt wegfallen. Und für ihn kommt da jemand, Sven Schulze, komplett unbekannt. Keiner kennt den, keiner weiß, wer das ist. Ich meine, klar, er sagt, ja, der ist mein Nachfolger, der kommt in meine Fußstapfen, sein Geist ist mein Geist und so was. Ich habe den Artikel gerade gelesen. Also er versucht, ihn aufzubauen, aber ob das dann wirklich funktionieren wird, ne, da muss man sich immer wieder vor Augen führen. Hier dieser Siegmund, der performt schon ordentlich. Ne? Mhm. Also der macht nach meinem Empfinden also eine ziemlich gute Figur, also alles, was er da so präsentiert, und er ist ja auch Social Media mäßig überaus aktiv. Ich glaube, bis auf, wie heißt sie, Reichinek, gibt es keinen Politiker, der mehr Follower hat als er jetzt zum Beispiel. Also er ist schon sehr, sehr, sehr prominent, ne? Hm. So, und ich schätze mal, jetzt halte ich hier die ganze Zeit zum Monolog.
Ich habe die Woche ja wieder nichts mitgekriegt.
Ja, es passiert ja auch so wenig. Ne? Nee, aber wie gesagt, es ist interessant zu beobachten, dass er, wie gesagt, die Leute hinter sich zu vereinen weiß. Und noch eine interessante Zahl ist ja die, wie viel Leute haben die AfD zur Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt gewählt. Mhm. Und das ist verheerend, das Bild. Wenn du weißt, okay, 37,1% haben zur Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt ihre Zweitstimme der AfD gegeben und ja tatsächlich nur 19,2 oder so der CDU. Also das ist so der Stand der Dinge. So, und jetzt sind diese Umfragen, die, ich glaube, die letzte, die da auf Landesebene angestellt worden ist, die letzte Umfrage hat eben ergeben, okay, die CDU steht bei 34% und die AfD bei 30%. Also ist eine Mehrheit noch nicht, zeichnet sich eine Mehrheit noch nicht ab. Aber diese letzte Umfrage von Juni, meine ich, die steht ja im krassen Kontrast zu dem, was bei der Bundestagswahl rausgekommen ist. Also das, krasser geht's ja gar nicht. Also ja, die AfD quasi doppelt so stark wie die CDU. Und ja, wie ich mir das halt erklären kann, ja, bei der Bundestagswahl ist es so, dass der Amtsbonus des Ministerpräsidenten einfach nicht zieht. Da wählt man die Partei. Und ich denke, wenn jetzt Haseloff eben nicht mehr antritt, dann fällt ja auch dieser Amtsbonus weg. So, und dieser Sven Schulz, so ein kompletter Nobody ohne Kontur. Also das, was ich von ihm mitgekriegt habe, eher konturlos, eher ja schlicht, so ja, also niemand, der wahrscheinlich die Massen wird begeistern können. Ne?
Also ein CDUler halt.
Ein CDUler, so ja. Der typische CDUler, ja. ja, und ja, ich meine, wir haben ja noch ein ganzes Jahr Politik vor uns und da wird ja noch eine Menge passieren. Und ich weiß nicht, es passiert ja so gewaltig viel. Und wir sehen es eben auch an den Umfragen. Die CDU, die Zufriedenheitswerte mit Friedrich Merz, mit der CDU, die sind ebenfalls verheerend. Ja, ich meine, CDU, Friedrich Merz ist jetzt so beliebt wie Olaf Scholz am Ende seiner Amtszeit. Mhm. Ja, also was soll denn da noch passieren? Ich meine, ein Wirtschaftswunder wird ja jetzt wahrscheinlich nicht ausbrechen, vermute ich. Also die Zeichen stehen.
Ich weiß auch nicht, ob man, also es ist ja eine Landtagswahl und erstmal interessieren Landtagswahlen eigentlich nur politische Extremisten, will ich sagen. Also in dem Sinne, dass nur wirklich politisch Interessierte auch wirklich zu Landtagswahlen gehen und sagen, ey, das ist total wichtig, weil wählen ist wichtig und bla 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 und ich halte das für Mitte-Extremismus und deswegen Extremisten. Aber also erstmal interessiert es nur wirklich politisch Interessierte, deswegen sind bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen ja auch häufig die Wahlbeteiligungen deutlich unter dem bei der Bundestagswahl und so weiter. Und viele Dinge können ja auch nur im Bund wirklich geregelt werden, die halt auf kommunaler oder auf Landesebene nicht geregelt werden können. Also gerade so starke Themen, wo die AfD sich präsentiert, Migration und so. Klar, du kannst im Landkreis und auch im Land etwas bewegen, indem du zum Beispiel sagst, wir genehmigen dieses Flüchtlingsheim nicht und so weiter. Das Problem ist halt, die kriegen halt trotzdem Druck von oben über irgendwelche Quoten und ja, ihr müsst jetzt aber irgendwelche aufnehmen, wo ihr die unterbringt, ist mir doch egal, so mehr oder weniger. Und das kann man natürlich ein bisschen abfedern, aber der Druck von oben wird ja immer noch bleiben. Also deswegen weiß ich nicht, also einerseits kann man natürlich sagen, okay, die wirklich politisch Interessierten gehen wählen, also ist das sehr gut für die AfD. Weil da sind sehr, sehr viele politisch Interessierte und die sehen jetzt auch, okay, wir müssen jetzt wählen gehen, damit irgendwie sich die Welt verändert oder so. Und du hast halt ja den Nachteil, wie gesagt, mit dem, ja, viele Themen, die AfD hat, kannst du halt, also die Kassenschlager sind halt nicht auf Landesebene wirklich umzusetzen. Bildung wäre noch so ein Ding. Da könnte die AfD punkten, weiß ich jetzt aber nicht, ob das gerade aktuell Thema ist, so wahlkampftechnisch und so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die AfD ganz gut abschneidet jetzt. Und aber auch linke Parteien. Also eine der linken Parteien wird auch ziemlich gut abschneiden, weil sich da dann alle auf der linken Seite halt darauf einigen, die zu wählen, so mehr oder weniger.
Meinst du jetzt BSW oder
Linke? Ja, jetzt bei Bürgermeisterwahlen dann zum Beispiel.
Ach so, ja, ne? Das kann natürlich, ja.
Also BSW meine ich jetzt gar nicht mal, sondern ich meine allgemein Linke.
Ja.
Also wenn man jetzt auf die Kommunalwahlen geht, da wird sich ja regelmäßig gegen den AfDler verbündet, dann sagen halt alle Parteien ja, okay, wählt den, damit der AfDler nicht kommt. Und ja, Landtagswahlen und so, weiß ich nicht. Also ich schätze deren Chance jetzt nicht so schlecht ein. Ich glaube, dass sie sogar als Sieger in großen Teilen hervorgehen werden.
Also ich bin mir eigentlich mittlerweile sicher, dass Wahlen zunehmend, ganz egal ob jetzt Kommunalwahlen oder eben Landtagswahlen, von den Leuten als Mittel zum Zweck gebraucht werden. Auch diejenigen, die vielleicht nicht so politisch interessiert sind. Wie gesagt, mit der steigenden Unzufriedenheit, ja, steigt ja auch das Bedürfnis, in irgendeiner Art und Weise irgendwie tätig zu werden. Und das ist in diesem Land nun mal hier das Kreuzchen machen.
Ja, das ist das Blöde.
Ja,
Fackeln und Missgabeln.
Ja, Fackeln und ja, die guten alten Zeiten, ja, die sind halt vorbei, ne? Früher war das mal so, aber noch ist es so, ich meine, vielleicht kommen sie ja wieder, weiß man ja nicht, ne? Noch ist es allerdings so, dass man im Setzen des Kreuzchens irgendwo auf einem Wahlzettel sich Linderung verspricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben auch bei den Landtagswahlen, die jetzt stattfinden werden, die Leute überaus ambitioniert sein werden, teilzunehmen. Mhm. Es ist dann einfach, es ist dann vielleicht nur ein Statement, aber die Leute, also ich glaube, auf beiden Seiten, ne, wir haben ja hier wirklich eine Spaltung der Gesellschaft, die ist ich glaube, wir haben das so noch nicht erlebt. Ich meine, gut, ich
bin jetzt. Das ist Endstufe der Demokratie.
Das ist tatsächlich die Endstufe der Demokratie und eigentlich die Vorstufe zum Bürgerkrieg. Also die Spaltung, die ist so gravierend. Also es geht gravierender gar, also kaum noch. Ja, also wir haben auf der einen Seite diesen linken Block. Ja. Ich meine,
ich habe extra nicht reingerufen, damit du weiter bist.
Ja, ich meine, ganz praktisch gedacht, wir haben auf der einen Seite diesen linken, linkswog ökosozialistischen Kackscheißblock und dann haben wir auf der anderen Seite, ich sag's jetzt mal so, diesen noch so einigermaßen bei Verstand gebliebenen Block. Also das sind die Leute, die dann sagen.
Ja, aber der ist aber auch nicht raffen.
Ja.
Weil eigentlich wäre mein Einwand gewesen, eigentlich ist die Spaltung noch nicht groß genug. Wir haben eine Spaltung im etatistischen Lager.
Ja.
Aber wir haben keine Spaltung in der Bevölkerung, die sagt, okay, Demokratie ist was Gutes und Demokratie ist abzulehnen.
Nee, das haben wir noch nicht.
Diese Spaltung haben wir noch nicht. Wir haben eine Spaltung in dem erlaubten Rahmen, der gesetzt ist.
Das auf jeden Fall. Aber es spielt ja gar keine Rolle. Eine Spaltung ist eine Spaltung. Aus unserer Sicht wäre es natürlich schön, wenn der Teil derer, die, ich sag mal, auf die Demokratie wirklich kacken, nicht so wie die AfD. Die AfD ist demokratisch durch und durch, ja. Aber diejenigen so wie wir sind halt noch relativ klein, aber ich denke, unser Anteil wächst auch, ne? Also das
ja, und ist vielleicht auch viel größer, als man meint.
Glaube ich auch. Also das hat ja dieser Sommer so ein bisschen zum Ausdruck gebracht und ich denke, dieser Frust, den die Leute haben, der wächst und wächst und wächst und ich glaube, wie schon gesagt, also die Leute versprechen sich durch das Kreuzchen so ein bisschen Linderung, aber insgeheim denke ich, dass bei dem einen oder anderen dieses Bewusstsein mindestens unterbewusst vorhanden ist, dass das alles ja vielleicht doch nicht so der Weisheit letzter Schluss ist, jetzt irgendwo hinzugehen, Kreuzchen zu machen, einen Zettel in eine Urne zu werfen. So, aber das jetzt mal außen vor gelassen. Es geht ja darum, dass wir hier Bevölkerungsanteile haben, die relativ groß sind. Die kriegst du nicht mehr zusammen. Wie willst du jemals AfDler und Grüne oder Linke in einen Raum pressen? Also nur die Bürger. Mhm. Die Bürger, die dieses oder jenes wählen. Wie willst du das nochmal kombinieren? Wie bringst du den Otto Normal Tagesschau-Gucker mit jemandem zusammen, der sich über News oder EF oder über Apollo informiert? Das kriegst du nicht mehr hin, das ist vorbei, der Drops ist gelutscht. Und dieser Anteil, die sind ja relativ groß mittlerweile, die werden, also diese beiden Anteile, die sich, wenn du so willst, die sich beide sehr, sehr radikalisiert haben. Ja, es sind ja nicht nur die Rechten, die sich radikalisiert haben, sondern eben auch die Linken, die sich enorm radikalisiert haben. Schon vor den Rechten, muss man
dazu sagen.
Linken, die haben ja natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ja, haben sie ja wirklich alles gegeben, um das durchzusetzen, was ihnen da vorschwebt. Und das stößt jetzt nun mal naturgemäß auf Widerstände. Und diese Widerstände sind jetzt da. Und beide werden sich vermutlich auch bei der Landtagswahl oder bei den Landtagswahlen angespornt fühlen, dorthin zu gehen. Ja, da kommen ja gewisse Mechanismen zum Tragen. Du wirst ja auf der linken Seite, wirst du ja eine unfassbare Befürchtung davor haben, dass die AfD stark werden könnte. Da wird jeder sagen, der so einigermaßen nicht AfD ist, der wird sagen, ah, komm, da muss ich jetzt nochmal zur Wahl. Interessiert mich zwar nicht, aber dass die jetzt hier, weiß ich nicht, das Ruder übernehmen, möchte ich auch nicht. Andererseits wirst du dann auch die Leute, die dann so potenziell auf AfD-Seite sind, die werden dann sagen, komm, das ist jetzt eine Chance. Das ist wieder eine Chance hinzugehen und zu sagen, so komm, so geht es hier nicht weiter und die wähle ich jetzt. Und was ich auch sehr interessant fand, wir hatten Anfang der Woche ebenfalls so einen Artikel bei der Bild-Zeit, bei Welt. Da ging es um die jetzt hier anstehende, in einem Monat anstehende Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Ja? Mhm. Und das Krasse ist, ich meine, klar, die AfD hat sich im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen irgendwie verfünffacht. Also ist jetzt bei, in Anführungsstrichen,
verdreifacht. Es war irgendwie in Dortmund irgendein Ortsteil, glaube ich, oder Dortmund allgemein oder sowas. Und da sind die von 5,5 auf 15%.
Ja, richtig.
Also
ja,
in der Umfrage
so,
jetzt.
So,
ist quasi verdreifacht, ja.
Ja, und das ist ja nur so ein Trend, aber worum es eigentlich geht, du hast in den ehemaligen, und das ist jetzt enorm witzig, in den ehemaligen SPD-Hochburgen, also im ganzen Ruhrpott im Prinzip, da kackt die SPD richtig ab, ne? Das hat man dann auch schon an den Ergebnissen der Bundestagswahl sehen können, und die AfD legt richtig los, ne? Also da steht sie in einigen Ortsteilen schon bei, wie gesagt, so eigentlich eher osttypischen 25%, ja, das, ne, wie gesagt, wenn du dir dir die Umfragen hier in NRW anguckst, da steht sie insgesamt bei 15-16%. So, aber wie gesagt, in einigen, da wo es eben kritisch aussieht, jetzt was weiß ich, Duisburg, Marxloh und so weiter, da sind die Stimmanteile enorm hoch und davor hat man dann jetzt schon so ein bisschen Angst, also auch vor der, wie soll ich sagen, vor der Signalwirkung und auch natürlich vor der praktischen Wirkung, dass diese Leute dann in den Amtsstuben sitzen und dann eben ihren Einfluss geltend machen werden, ja, das ist, die haben schon Angst davor. Das Allerkrasseste ist ja auch, das war ja jetzt auch dieses Thema, wie die SPD darauf reagiert, ja. Sie lässt ja alle Höhlen fallen. Das war ja auch Thema diese Woche, dass dieser, wie heißt er noch gleich? Joachim Paul, der wurde ja ausgeschlossen in Ludwigshafen als Oberbürgermeisterkandidat dort anzutreten. Und die Geschichte, die ist, feinstes Met,
ne? Ja,
also feinstes Met und du erkennst
Demokratie feindlich ohne Ende.
Also Demokratie,
aber nicht auf die based Art.
Nee, es ist ja wirklich, ja. Ich fand Steinhöfel hat sich ja dankenswerterweise schon sehr sehr ausführlich auf einigen Kanälen diesbezüglich geäußert. Mhm. Also was da stattgefunden hat, das ist im Prinzip wie hat er das genannt, ein Justizskandal, ein politisch inszenierten Justizskandal sondergleichen, also.
Ja, und ein politischer Angriff auf die Demokratie.
Ein politischer Angriff auf die Demokratie. Also, was da jetzt stattgefunden hat, das ist exakt das, was man der AfD versucht, permanent zu unterstellen.
Ja, ja.
Ja, also kämpferisch aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzugehen, das hat dort stattgefunden. Mhm. Da haben SPD, da hat hier diese, wie heißt die Dame noch gleich? Jutta Steinruck, das ist ja jetzt die Bürgermeisterin und gleichzeitig Leiterin dieses Wahlausschusses, die hat ja sich die Kompetenz herausgenommen zu sagen, so, na, wir haben gewisse Zweifel an ihrer Verfassungstreue. Ich meine, der Typ ist Beamter, ne?
Ja, ja.
Kommt ja noch on top obendrauf, der Typ ist Beamter. Und kann man machen, ja, ist zwar nicht vorgesehen, es ging ja nur bei diesem Wahlausschuss, geht's ja, das hat ja Steinhöfel auch nochmal klar gemacht, es geht nur um Formalien, um läppische Formalien. Ist die Unterschrift gesetzt, ist das Kreuzchen richtig gesetzt, sind alle Unterlagen drin, mehr nicht. Mhm. Die Meinung, ob der verfassungstreu ist oder nicht, die können die Leute gerne haben, dürfen die aber in diese Entscheidung eigentlich nicht einfließen lassen. Mhm. Das ist so, also Steinhöfel hat es so erklärt, als sei das nun mal eine Tatsache. Es ist ganz offenkundig eine Tatsache. Das Krasse war dann eben, dass das Gericht sich geweigert hat, darauf einzugehen, weil sie gesagt haben, also die Offenkundigkeit muss ja gegeben sein. Mhm. Also die Offenkundigkeit eines Rechtsverstoßes.
Mhm.
So, und da sagt er, ja, offenkundiger geht's eigentlich gar nicht. Ja. Ne? Die haben das nicht zu entscheiden, Punkt.
Ja, ja.
So haben's trotzdem getan, Punkt. Ja, was gibt's da großartig zu prüfen? Und dann hat dieses Gericht wohl angemerkt, dass ja hier der ordnungsgemäße Ablauf der Wahlen Vorrang vor den Rechten Einzelner hat, also vor dem Recht, also vor diesem passiven Wahlrecht, also gewählt werden zu dürfen. Mhm. So, man kann das dann ja hinterher noch regeln, ne? Heißt es dann vom Gericht. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht wissen das die Juristen unter Ihnen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da passieren soll. Also ich für meinen Teil, ich denke mir, das ist schon wieder so ein Stunt seitens der SPD, der so.
Die Frau ist ja gar nicht mehr in der
SPD. Die ist nicht mehr, aber sie ist ja in der SPD gewesen. Aus welchen Gründen auch immer sie da jetzt zurückgetreten ist. Ich glaube,
wahrscheinlich also zu Recht.
Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie ist ausgetreten, war lange Jahre Mitglied dort. Ich denke, da gibt es nichtsdestotrotz immer noch gewisse Verbindungen. Ja, also auch wenn man das Parteibuch abgibt. Spielt jetzt aber erstmal keine Rolle. Es geht jetzt darum, so was soll daraus erwachsen? So, und da denke ich mir, wie gesagt, dieser Stunt, der da stattgefunden hat, der wird nach meinem Empfinden, nach meinem Bauchgefühl, wie immer eigentlich, so komplett nach hinten losgehen.
Ja.
So richtig nach hinten losgehen, wie es immer nach hinten losgegangen ist in der letzten Zeit, wenn man versucht hat, der AfD irgendwie ans Bein zu pissen. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel dieses, was im letzten Jahr stattgefunden hat. Diese ganzen Demonstrationen gegen die AfD. Was ist infolgedessen passiert? Ganz einfach, wir haben. Also das Tolle daran war, okay, die Umfragen sind zwar zeitweise runtergegangen, kurzfristig erfolgreich, so wie jetzt kurzfristig natürlich auch dieser Mann jetzt an der Oberbürgermeisterwahl nicht teilnehmen kann. Aber wir hatten auf einmal ein ganz anderes Thema auf dem Parkett. Wir hatten das Thema NGOs da. Mhm. So durch diese Demonstration haben die Leute eigentlich erst so einen Blick dafür bekommen, ja, was da stattfindet. Die wissen, mhm, okay, pass auf, das sind hier bezahlte Gruppierungen, also im weitesten Sinne bezahlte Gruppierungen. Jetzt wissen ein paar Deutsche, also viele, viele Deutsche wissen jetzt mehr, das Ganze ist im Großen und Ganzen inszeniert gewesen. Und zwar von denjenigen, die eben gewisse Vorteile davon haben, dass die AfD jetzt klein bleibt. Und zwar ganz persönliche gewisse Vorteile. Ja. So, und das ist jetzt im Bewusstsein da. NGOs, das ist ein Thema. Die Finanzierung
und
von
mit
NGOs.
Dieser Richterwahl jetzt mit der Rosius Gersdorf, ja, da wurde ja auch offenbar, was das für ein Spiel ist, dass das eine hochpolitische Sache ist und eben keine Gewaltenteilung stattfindet.
Ja, ja. Alles wie gesagt, politisch.
Ja. Ja. Es offenbart sich jetzt alles. Ja. Also, ich meine, jeder wusste das. Also, nicht jeder wusste das. Die meisten Leute gucken Tagesschau und lesen Spiegel.
Ja,
aber ja, es offenbart sich jetzt allen irgendwo.
Ja, dass
das alles nur Gelaber ist, von wegen Rechtsstaat, von wegen Demokratie, von wegen Gewaltenteilung. Mhm. Ich meine, die Gewaltenteilung ist ja schon seit zig Jahren quasi über den Jordan, weil Deutschland ja keine internationalen Haftbefehle ausstellen darf, weil ja eben keine Gewaltenteilung besteht zwischen Staatsanwaltschaft und also die ist ja weisungsgebunden.
Ja, ja, natürlich.
Und deswegen dürfen wir ja keine internationalen Haftbefehle ausstellen.
Das ist geil, ja.
Ja.
So viel Rechtsstaat.
Ja, ja. Also, ja, und vor allem auch Gewaltenteilung, dies, das, bla, bla.
Gib
also, den Leuten muss das noch viel mehr offenbar werden, dass gerade, ja, einfach die Demokratie oder was sie sich darunter vorstellen, nicht nur abgeschafft wird, sondern eigentlich nie existiert hat. Das ist alles nur, man labert den Leuten irgendwelche tollen Worte in den Kopf, die sich gut anfühlen und ja irgendwie einen Sinn von Rechtmäßigkeit oder irgendwas oder Legitimation irgendwie hervorbringen sollen. Ja, und am Ende ist das alles Puppentheater.
Natürlich also, ist es also ich denke, ich habe ja diesbezüglich auch eine Theorie, dieses politische Theater, was da stattfindet, ist ja eigentlich ein Theater, das der Beamtenapparat hier inszeniert, damit bloß alles so bleibt, wie es ist und damit dieser Beamtenapparat
bloß nicht... Also wir haben zumindest ein großes Interesse.
Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe es im Wochenausklang, habe ich es letzte Woche nochmal versucht zu verdeutlichen. Wir zahlen ja, glaube ich, an unsere Bediensteten, also an die Leute, die für den Staat arbeiten oder
das sind
auch
nicht
für
unsere
die
Bediensteten.
Bitte?
Das sind nicht unsere Bediensteten.
Ja, ich.
Niemand würde den, der Hehlerware annimmt, als seinen Bediensteten.
Also, ja,
es findet ein Raub statt.
Ja.
Dann wird die Hehlerware, dann wird das Raubgut wird weiter verteilt an Leute und der Beraubte bezeichnet den, der das jetzt bekommt, ja nicht als seinen Bediensteten.
Ich wollte mal sagen, Bedienstete.
Ja, ja, nee, ich will
die
das nur mal.
Ja, du hast ja recht, das weiß doch
das ja
jeder.
Das offenbaren.
Das sind das. Die Anführungsstriche haben gefehlt. Ja. Ich hab's schon verstanden, ja. Also unsere Bediensteten, also auch die Leute, die jetzt zum Beispiel für die Sozialversicherungen und so weiter arbeiten, die kriegen 400 Milliarden Euro. Die kosten den Steuerzahler 400 Milliarden Euro. Mhm. Politiker kosten, also der ganze Clownszirkus mit Kommunen, Landesparlamenten, Bundestag 1 bis 1,5 Milliarden.
Das ist ja vergleichsweise günstig.
Das ist vergleichsweise günstig. Ist richtig, und auch im Vergleich zur GEZ, die wir abdrücken.
Ja.
Also der politische Betrieb, der hier stattfindet, das ist eigentlich das günstigste unter dem ganzen. Da zahlt man nicht viel für. Das ist eine Shitshow, die kannst du dir angucken, musst du nicht. Ich meine, 1,5 Milliarden, das tut auch nicht weh, ne?
Ja, zumindest
also, wenn
im
du Vergleich. Das, wenn ne? du das jetzt mal so aufteilst unter der Gesamtbevölkerung, da sind ein paar Euro 50, die du dann dafür ausgibst, kann man drauf verzichten. Ein paar Kugeln Eis, ne? Egal. Aber der Staatsapparat, dieser Beamtenapparat, dieser Versicherungsapparat, ja, dieser Raubapparat, dieser Sozialbetrugsapparat, wie auch immer du das nennen willst, der kostet 400 Milliarden Euro.
Ja.
So, und dann ne, ist natürlich immer klar, viele Dinge machen hier keinen Sinn und wenn man sich fragt, warum die Dinge so sind, wie sie sind, die keinen Sinn ergeben, dann sollte man eben dem Geld folgen. Und das Geld, das ist eben nicht in der Politik, das ist eben im Beamtenapparat. Mhm. So, und diese 400 Milliarden, das ist das Beste, das sind noch die, ich glaube, das sind nur die Aktivposten, also die Aktivbezüge. Wir haben ja, dann das ja sind noch
Pensionsrückstellungen und so sind nicht mit drin.
Du zahlst ja noch 50, 60 Milliarden an diejenigen, die vorher da in den Amtssesseln gesessen sind, ja. Das ist ja das Krasse. So, und im Prinzip denke ich mal, dass diese ganze politische Freakshow, die da stattfindet, nichts anderes ist als eine, ja, wie gesagt, ein Ablenken dessen, was hier wirklich ist. Nämlich, dass hier eigentlich dieser Beamtenapparat das Sagen hat. Und dann muss man auch mal zurückdenken. Ich meine, wenn du dir vergegenwärtigst, die Nazi-Zeit, das Ende, Stunde Null, die Bundesrepublik wird wieder gegründet. Was ist passiert? Die ganzen, ich sag mal, nicht mal die ganzen, es waren eigentlich nur die Köpfe. Die obersten Köpfe, die wurden enthauptet. So, aber ziemlich viele Mitglieder der NSDAP haben dann natürlich ihre Karriere in anderen Parteien fortgesetzt. Ja, ist ja.
Ja, ist ja und ja, natürlich auch im gesamten Beamtenapparat.
Der gesamte
Beamtenapparat. Da wurde ja keiner ausgetauscht. Na,
der gesamte Beamtenapparat, das hat ja damals Konrad Adenauer dann, wie hat er das formuliert? Ich glaube, mehr oder weniger, man darf ja nicht nachtragend sein. Also im Prinzip wurde der gesamte.
Wir haben ja nur Befehle befolgt.
Wir haben ja nur Befehle befolgt. Also der gesamte Beamtenapparat, der wurde 1:1 übernommen, wenn du so willst, ja. Bis vielleicht auf die allerschlimmsten, aber die wurden ja auch abgeurteilt und so weiter. So, also im Prinzip findet da so eine Kontinuität statt und die hat sich bis heute entwickelt. Also das, was damals angefangen hat, hat sich bis heute fortgesetzt und die Macht, die etabliert, beziehungsweise die Macht, die versucht sich natürlich zu festigen. Ich meine, die haben nun mal ein natürliches Interesse daran, sich auszudehnen, sich Aufgaben zu suchen, zu wachsen und zu gedeihen. Ich meine, das passiert zu gestalten. Das passiert natürlich zum Schaden aller anderen. Ja, aber da können die ja nichts für. Die wollen ja auch überleben, ne? Sagt sich der Parasit. Ne? Ich muss ja auch leben. Ne? Ja. So, und so ist es nun mal. Ne? Und was wollte ich gerade noch sagen?
Der Beamtenapparat hat die eigentliche Macht.
Der Beamtenapparat hat hier die Macht. Das ist so. Und
ich sag ja immer noch die Medien.
Die Medien sind, ja, pass auf, die Medien.
Weil du halt, also du hast ja das Problem in der.
Wer hat denn hier das Erpressungspotenzial? Sind es die Medien oder ist es der Beamtenapparat? Der Beamtenapparat.
Gegenüber dem Individuum ist der Beamtenapparat definitiv gefährlicher.
Ja,
aber.
Ich meine im Vergleich Medien-Beamtenapparat. Wer hat da wohl die Macht?
Ich bin immer noch bei Medien.
So, und dann sage ich dir, die Medien, die haben nicht das Finanzamt.
Weil die Medien beeinflussen ja auch die Beamten. Die beeinflussen ja alle. Ist ja nicht so, dass da. Also. Und du hast halt durch die Demokratie beziehungsweise durch den Umverteilungsapparat hast du ja dir eine Situation geschafft, in der, wir reden ja immer über Nettosteuerzahler, in der irgendwie, ich habe es jetzt bei Benjamin Mutlak im Ferngespräch gehört, ungefähr 75 oder 25% halten den Laden ja so noch mehr oder weniger am Laufen.
Ich glaube, sind
und 75% profitieren von diesen 25%. Mhm. So, das heißt, es kann ja nie wieder eine Situation entstehen, aus sich heraus, wo die 75% sagen so, jetzt ist langsam mal gut, jetzt fordern wir mal nichts mehr von den 25%. Mhm. Jetzt reicht es. Also diese Situation wird ja nie entstehen. Es wird immer noch mehr gefordert. Mhm. Und irgendwann werden es dann 80%, die was von 20 fordern, irgendwann 90%, die was von 10 fordern. Und bis dahin ist das wahrscheinlich schon komplett zusammengebrochen.
Ja, das meine ich doch.
Aber wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin?
Du wolltest sagen,
achso, ja, Nettosteuerzahler, dies, das. Also es wird halt über die Demokratie und weil halt so viele Leute in der Abhängigkeit vom Staat sind, halt der Beamtenapparat, die werden ja nicht gegen sich wählen, unter keinen Umständen. Mhm. So, wenn sie schon nicht für sich wählen, werden sie auf jeden Fall nicht gegen sich wählen. Mhm. So, und damit ist das der Untergang besiegelt. Also es kann nur darauf hinauslaufen, dass irgendwann ja keiner mehr da ist, den man ausrauben kann. Mhm. Entweder weil sie weg sind oder weil man sie wirtschaftlich bankrott gemacht hat durch die verschiedensten Mittel, die die Politik hat. Aber ja gut, deine These war ja Beamtenapparat, der hatte halt die Macht. Da könnte man natürlich jetzt wieder noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, eigentlich sind es ja nicht die Beamten, die da in ihrem Büro sitzen, die Macht haben, sondern die geschickt werden, um das dann umzusetzen. Also du hast Formular XY nicht ausgefüllt, so jetzt kriegst du eine Strafandrohung oder hier ein Ordnungsgeld, bla bla. So, und dann sagst du, das überweise ich nicht, so, dann ist ja der Erfüllungsgehilfe die Bank, die das dann einfach wegbucht, ja? Oder im Zweifelsfall, wenn du keinen Bankaccount hast, was jetzt bei einer Firma jetzt unwahrscheinlich ist, ja, dann sind ja dann am Ende die dir die Tür eintreten, um das Zeug dann aus deinem Haus zu holen, was sie haben wollen. Und wenn es auch nur 500 Euro Zwangsgeld sind oder Ordnungsgeld oder wie auch immer man es nennen will. So, und das sind ja die eigentlichen Machtausübenden. Mhm. So. Der Beamtenapparat ist der befiehlt, und die Politik ist die Person, die dem Beamtenapparat die Macht verleiht zu befehlen, also die Exekutive anzuweisen, tue dies, tue das.
Es ging jetzt um die Medien und der Beamtenapparat. Wer hat wohl Macht über wen? Hast du gesagt, du glaubst, die Medien hätten mehr Macht über den Beamtenapparat als der Beamtenapparat über die Medien? Und das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Es reicht ja schon, das Finanzamt auf irgendein Medium anzusetzen. Die können einem jederzeit, wenn sie wollen, wenn sie möchten, können sie dir richtig, richtig Ärger machen, können dir an die Kandare pissen.
Ja.
Die sind Weisung, die haben ja auch noch die Justiz unter sich. Ja, da könnte man doch mal irgendwelche Verdächtigungen in den Raum werfen. Da könnte man, du hast es gesehen, wie es beim Kompaktmagazin gelaufen ist. Das geht ratzfatz, da ist dein Laden dicht. So, also insofern, klar, natürlich könnten jetzt.
Ja, aber auch wodurch hervorgerufen? Ich meine, das Kompaktverbot kam ja nicht aus dem Nichts. Es ist ja nicht Nancy Faeser morgens aufgestanden, hat sich gedacht, oh, vielleicht gibt es irgendeine Zeitung, die ich heute verbieten kann. Lass uns doch mal recherchieren. Nee. Also das kam ja nicht aus dem Nichts. Das kam ja bereits dadurch, dass andere Medien über dieses Medium geschrieben haben und sich Zeug ausgedacht haben und geframed haben. Und also Nancy Faeser wurde durch die Medien beeinflusst, dieses Medium zu verbieten.
Oh, ich glaube schon, dass diese
ohne Medien, also ohne die Massenmedien, die über ein Kompaktmagazin berichten, wüsste Nancy Faeser nichts vom Kompaktmagazin.
Also ich denke,
könnte es auch nicht verbieten.
Guck mal, ich denke schon, dass diese Verquickung zwischen Journalismus und zwischen Politik schon mittlerweile so engmaschig ist, das ist jetzt nur ein theoretisches Gegengewicht. Ja, also, ne, du verstehst, was ich meine. Eigentlich ziehen die alle an einem Strang und möchten die Verhältnisse, so wie sie jetzt gerade sind, möglichst lange noch aufrechterhalten. Deswegen wird dann eben gegen Leute opponiert, seien es jetzt eben alternative Medien oder eben alternative Parteien, die werden natürlich beidseitig, wechselseitig bekämpft. Ja.
Aber du musst ja erst die Stimmung schaffen in der Bevölkerung, um solche Sachen wie dieses Kompaktverbot durchsetzen zu können. Also
das macht man mittels Medien, da hast du schon recht. Ja. Aber das geschieht natürlich Hand in Hand mit der Politik. Wenn wir jetzt wirklich, nur mal angenommen, die Medien hier in Deutschland wären weitestgehend unabhängig und weitestgehend neutral. Du wirst immer so eine gewisse Schlagseite haben. Aber hätten wir hier wirklich diese Art von Journalismus, die, weiß ich nicht, meinetwegen so ein Timo Hirsch, so eine
Schlagseite. Aber was wäre denn die geringstmögliche Schlagseite? Die geringstmögliche Schlagseite wäre ja, oder also die neutralste Position in dieser Demokratie ist ja irgendwie links und rechts beiderseits zu Wort kommen zu lassen und keine der beiden Seiten irgendwie zu framen.
Ja.
So. Aber das ist ja dann wieder nur rein im Demokratie-Frame. Mhm. Eine neutrale Position wäre ja zu sagen, das sind Arschlöcher, die wollen euch alle ausrauben und mit dem Geld das anstellen, worauf sie Bock haben und denen ist scheißegal,
was mit dir ist. Nee, das ist auch nicht die Aufgabe von Medien. Das sehe ich zum Beispiel anders. Also neutral, pass auf, wenn wir jetzt hier nochmal die dritte Komponente dazu sehen, nämlich unsere, das sind alles Arschlöcher, wählt die bloß nicht, das wäre auch so ein Punkt, über den die Medien dann neutral berichten müssten.
Ja, das wäre auch nicht neutral, natürlich wäre das auch nicht neutral, aber
Nein, nein, also, aus Sicht des Mediums. Also das
sagen,
würde das Medium
neutral. Arschlöcher, ja. Lass die Links liegen.
Ja.
Ist halt genauso wenig neutral, wie zu sagen, ja, hier, das sagen die Linken, das sagen die Rechten und wir hören auf, das einzuordnen, sondern präsentieren euch das. Mhm. Das ist halt auch nicht neutral.
Ich finde schon.
Weil es halt für implizit für Demokratie ist.
Ja, und da sage ich ja, seinerzeit, beziehungsweise hier die Idee, dass das mit der Demokratie vielleicht doch nicht so die allerbeste Idee unter Gottes Himmel ist, die hat es ja lange Zeit nicht gegeben. Die entsteht ja jetzt gerade erst. Wenn jetzt also die Medien, angenommen, sie wären neutral, eben auch Leute wie uns zu Wort kommen lassen würden, beispielsweise mal so einen Markus Krall in eine Talkshow setzen oder einen Hans-Hermann Hoppe. Ja, Hans-Hermann Hoppe hat es ja, der hat es ja immerhin
Talk in Hangar 7.
Ja, der hat es ja immerhin in Österreich auf die Mattscheibe geschafft. Aber ne, hier passiert das halt nicht. Da hat doch mal der Hajo Friedrichs.
Dann müsstest du halt genauso gut irgendwelche Technokraten einladen, dann müsstest du genauso gut.
Genau.
Kommunisten, also offene Kommunisten, da müsstest du Leute einladen, die offen rassistisch sind und sagen.
Absolut, also, absolut.
Ja, da musst du quasi alle einladen, um dann zu sagen, ja, okay, ich bin neutral.
Ja,
das ist ja auch ein realistisches Szenario.
Wieso? Schau dir mal die USA an. Da hast du dann Leute, die, oder wie heißt dieser eine Podcaster?
Aber
dieser Ben irgendwas.
Ben Ungeskriptet hier.
Ben Ungeskriptet. Ja, ja. Ich meine, der macht doch im Prinzip genau das. Also er ist doch eigentlich, wenn du so willst, genau die Person, beziehungsweise ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Journalismus eigentlich sein sollte, der unterhält sich einfach mal mit allen und framed nicht. Hört sich die Position an, lässt diese Position zu Wort kommen. Mhm. So, und mehr muss der gar nicht machen. Das ist ja, ein Medium heißt ja ein Transport. Das ist, der transportiert ja nur. Ja. So, und er sollte möglichst alles transportieren, was da ist. Mhm. Er sollte jetzt nicht sagen, okay, diese Ware hier, diese Meinungsware, wenn du so willst, boykottiere ich jetzt. Mit jedem Boykott dieses Mediums ja ist die Neutralität puff hinfort. Mhm. Also er macht es ja, wie gesagt, er ist ja ein löbliches Beispiel dafür, wie es eigentlich laufen könnte. Und ich denke, in den USA gibt es ja auch diverse Podcaster, diverse Medien, die das ähnlich sehen. Die sagen so, okay, dann lass uns mal die Nazis einladen, lass uns mal die Kommunisten einladen und dann lass die mal miteinander reden. Wir wollen das mal hören. Und ich sag dir, das war auch in Deutschland, war das auch mal so, also ähnlich. Mhm. Da weiß ich noch, irgendwie so Anfang der 90er oder so, da gab es irgendwie bei Sat.1 so einen, ach Gott, wie hieß das noch? Der Name dieses Formates ist mir jetzt entfallen, aber Tatsache war, da hat man dann eben ganz, ganz linke Musiker eingeladen und dann eben auch ganz, ganz böse rechte Musiker. Mhm. Ich glaub, das war so eine Nazi-Band und dann war da so eine, ich glaube, Tonsteine Scherben oder sowas. Mhm. Die hat man dann zusammen so in ein Studio gebracht und die haben sich dann irgendwie dann tatsächlich noch miteinander unterhalten. So, der Moderator, der war dann so, ich sag mal so freundlich distanziert von dem Ganzen. Du hast halt gemerkt, der ist weder auf der einen, doch auf der anderen Seite, der hat sich in seiner Rolle als Moderator ganz, ganz wohl gefühlt, und hat dann einfach mal Action laufen lassen. Ne, das
aber so entsteht ja auch Mitte-Extremismus. Ja, ist doch so. Du nimmst die linkeste Band, die du finden kannst, du nimmst die rechteste Band, die du finden kannst, der Otto-Normal-Zuschauer guckt sich das an und sagt, ja, die sind bekloppt, die sind bekloppt, treffen uns in der Mitte. Mhm. Und dadurch entsteht Mitte-Extremismus. Ja, ich finde das nicht positiv. Ich lehne Mitte-Extremismus ab.
Ich lehne die Mitte auch ab. Du lehnst ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wer sich so mittlerweile als die Mitte bezeichnet.
Ja.
Ich glaube, es sind ja mittlerweile die Linken, die sich das auch aufs Banner geschrieben haben. Ja, die demokratischen Parteien der politischen Mitte. Das wird immer und immer wieder wiederholt und wiederholt. Da hast du natürlich recht, man kann natürlich in diesem Land nur gegen die Mitte sein.
Ich finde das auch komplett geisteskrank, immer irgendwie sich so darzustellen, ja, ich bin die Mitte, ich bin differenziert, ich bin irgendwie, ich kann irgendwie beide Seiten verstehen, dies, das. Mhm. Also es ist ja nicht immer so, also, keine Ahnung, du hast die Wahl zwischen ich wisch mir den Hintern ab oder ich wisch mir den Hintern nicht ab. Mhm. So, und eine von den beiden Sachen ist gut, wenn man sie macht, und eine von den Sachen ist nicht gut, wenn man sie macht. Mhm. So, dann die Mitte zu finden und zu sagen,
so ein bisschen,
ich wisch zweimal ab und der Rest ist mir dann egal oder so.
Hupf mal.
das ist halt, also ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr plakatives Beispiel,
vulgär, ja, voll ekelhaft,
und ekelhaft und so. Aber gut, wir haben uns ja letzte Woche auch über den großen und mittleren Haufen Scheiße unterhalten.
Mit
aber
Zuckerguss.
Keine Ahnung, gerade in der Politik, es gibt halt Leute, die so ein Hans-Werner Sinn. Mhm. Der kann dir ausrechnen, warum diese gesamte Energiepolitik, der macht das schon seit Jahren, mhm, warum diese gesamte Energiepolitik scheitern muss.
Mhm. Und so scheitern wird.
Und dann gibt es halt Leute, die dir sagen, nein, wir leben alle in Utopia, wenn wir das machen und das wird alles super und das wird funktionieren und wir schaffen das, bla bla bla. So, dann hast du diese zwei Positionen. Mhm. Der eine sagt, das wird scheitern krachend, ihr könnt tun, was ihr wollt. Mhm. Und dann gibt es die Position, wird alles super. Und dann gehen die Mitte-Extremisten hin und sagen, ja, wir machen so ein bisschen von dem, was garantiert scheitern wird. Mhm. Ja, sorry. Also, da habe ich überhaupt kein Verständnis für so einen Idioten.
Ja.
Ja.
Hast ja recht. Jetzt hast du dich wieder aufgeregt.
Ja, das ist ja mein.
Du verbreitest hier aber keine gute Laune und Heiterkeit.
Ja.
Ich finde das schön. Jetzt habe ich aber irgendwie den
Punkt verloren. Ja, wir sind über Mitte-Extremisten.
Mitte-Extremismus, bla.
Medien, neutral.
Medien, ja, genau, wir haben über neutrale Medien gesprochen und eigentlich ging es dann um die Frage, wer hat
aber denn. Aber eigentlich kamen wir dahin, wenn Medien neutral wären und das war das eigentliche
Thema. Ja, und dann hast du gedacht, so, boah, wenn Medien neutral wären. Wobei ich glaube tatsächlich, wenn Medien neutral wären, dann hätte natürlich auch der Libertarismus hier einen völlig anderen Stand. Einen ganz, ganz anderen Stand. Ich denke, auch in den Vereinigten Staaten hat ja Freiheit einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Hier in Deutschland ist man...
Ja, aber es ändert sich auch mittlerweile. Also,
ja, ey, bei dem einen oder
anderen. Guck dir die ganzen Verklatschen, die von den Unis kommen, an. Mhm. So, für die ist Freiheit, hat das keinen Stellenwert mehr. Für die ist Gleichheit das Wichtigste. Mhm. Und ja, wenn wir dann alle gleich arm sind, ist halt trotzdem das Ziel erreicht.
Ja, aber so. Ist das jetzt so eine repräsentative Masse? Ich meine, man hat
die natürlich. Die Leute, die von den Unis kommen, kommen wieder in Position, wo sie anderen Leuten irgendwas erklären.
Moment,
ist halt scheiße.
Man muss dazu natürlich sagen, man hat jetzt natürlich so ein bisschen den Fokus auf genau diese Leute, aber ich meine, auch in den Vereinigten Staaten werfen die Unis noch Leute raus, die zu irgendetwas befähigt sind, ja, die dann noch als Wissenschaftler arbeiten können, die da irgendein MINT-Fach studiert haben. Die haben damit natürlich nichts zu tun.
Ja, aber die sind auch schon hochideologisiert. Guck mal, du brauchst ja nur in, weiß nicht, Statistik oder irgendwie, irgendwas mit Mathematik oder Physik oder so. So, da scheißen sie ja mit der kompletten Klimapolitik komplett rein. Die indoktrinieren die Leute.
Ja.
Da werden offenkundig physikalische Tatsachen geleugnet, um dieses Klimawandel-Narrativ voranzutreiben. Und die machen mit, weil sie Fördergelder kriegen und. Mhm. Afuera, weg damit.
Ja, passiert ja jetzt gerade. Ich glaube, unter Trump läuft das ja jetzt. Ich glaube, erst gestern, vorgestern.
Ich finde das auch nicht gut, weil am Ende, er sagt dann, ja, okay, ich streiche euch die staatlichen Mittel, weil ihr den Leuten Bullshit beibringt. Mhm. Das ist nicht förderungsfähig. Mhm. Und
da wird er auf die Idee kommen, dass...
Aber er gibt ihnen dann die staatlichen Mittel wieder, wenn er den Studenten erzählt, was er gerne hören will.
Ja.
So, also... Ja, keine Ahnung. Das ist kein Afuera. Das ist einfach nur, wir übernehmen den Apparat.
Das wollte ich an dieser Stelle auch gar nicht sagen.
Die AfD, die GEZ irgendwie versuchen wird, also zu übernehmen, beziehungsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja klar, sie werden versuchen, wenn sie den nicht abschaffen können, definitiv das Bundesverfassungsgericht kippen wird.
Wieso?
Egal welcher Begründung. Es ist vollkommen egal, was die für eine Begründung geben. Die wollen das einfach nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft wird. Und dann geben sie irgendeine Begründung. Mhm. Deswegen steht ja auch Klimaschutz im Grundgesetz jetzt. So, irgendeine Begründung fällt ihnen ein. So, das heißt, sie werden es nicht schaffen, das abzuschaffen. Dann werden sie versuchen, Einfluss zu nehmen. So, genau das macht Trump ja gerade. Das sehen wir ja live.
Das ist die Frage. Jetzt mal eine Frage an die Juristen oder vielleicht wissen Sie das. Ist es möglich? Wäre es so ohne weiteres möglich, den Rundfunkstaatsvertrag seitens der AfD, sollte sie in die Regierung kommen, einseitig zu kündigen? Ich bin mir da nicht sicher.
Ist doch völlig egal. Selbst wenn es gesetzeskonform wäre, das abzuschaffen, irgendein Richter am Bundesverfassungsgericht wird das kassieren.
Ist das eine Verfassungsfrage?
Ist Klima eine Verfassungsfrage?
Ja, jetzt ja. Ich weiß, aber ich wusste nicht, dass ich wusste ja nicht, dass das Medien
der,
auch irgendwie
der, so eine der aktuelle rechtliche Zustand ist nicht zementiert. Der kann jederzeit geändert werden.
Ja, ja, klar. Da sagst du aber was.
Ja. Rechtspositivismus.
Der kann jederzeit geändert werden. Und das kann sich natürlich auch in die eine oder andere Richtung entwickeln. Aber wo? Ich bin immer noch verwirrt. Ich wollte doch auf irgendwas.
Alle wieder am Blackpillen, ja.
Ja, ich sag ja. Nein,
die Leute müssen blackpillt auf den Start sein. Sie müssen raffen, dass es nichts bringt, da zu lutschen.
Da hat der Herr Koll schon ein bisschen recht. Muss ich ihm einfach.
Sie müssen whitepilled für sich sein.
Ja, genau.
Für ihre individuelle Situation. Sie müssen die Auswege im Blick haben, die sie nehmen, wenn die Scheiße. Ja, oh Gott, ich sag heute 100-mal Scheiße. wenn die Kacke am Dampfen ist und ja, das mit Humor nehmen. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen mit Sarkasmus. Mhm. Ein bisschen, ne, so wie ich das halt hier mache. Oder auch mal ein bisschen hetzen. Ein bisschen enjoyen, Freude dran haben am Untergang. Und halt für sich wissen, okay, da ist der Ausweg, wenn jetzt hier wirklich alles untergeht.
Nächste Woche haben wir übrigens wieder Dach-Couch-Quartett. Eigentlich solltest du dabei sein, aber ich habe ja von der Technik keine Ahnung. Ja. Müsstest du mir beibringen.
Ich auch nicht.
Du machst es trotzdem irgendwie.
Ja.
Ja, irgendwie klappt es ja. Irgendwie wird ja live performt und bei mir, da hättest du ja Testbildschirm, wenn überhaupt. Ne? Nicht mal das.
Ach, das wahrscheinlich wird so einen Button drücken.
Ja, musst du mir sagen, was genau ich da machen soll. Und dann ziehe ich mir hier dieses Headset auf. Ne? Schauen wir mal. Nächste Woche, wie gesagt, Dach-Couch-Quartett mit Christian Schneider von, wie heißt das nochmal?
Der vielleicht noch gar nichts davon weiß.
Ich glaube, der Michael hat ihm Bescheid gesagt. Michael, hast du ihm Bescheid gesagt? Ansonsten sag du ihm nochmal Bescheid. Du hast ja auch Kontakt zu ihm, oder nicht?
Ja.
Ja, oder?
Ey, ich soll den jetzt einfach vor vollendete Tatsachen setzen. Ja. Übrigens, du bist in einer Woche, bist du hier, oder was?
Ja, das abgesprochen ist das ja schon. Dass der,
ja, ich habe ihn ja vor ein paar Monaten mal gefragt, ob er mal Bock hat.
Ne? Okay, und dann sagst du ihm, ja, wird schon irgendwie klappen.
Wir fragen den Michael mal, ob er ihn schon gefragt hat.
Michael, hast du ihn schon gefragt? Das wäre gut zu wissen. In einer Woche ist
also, es so. Also Dachcouch-Quartett mit Michael Werner.
Ja.
André Lichtschlag, Martin Mutscharski und Christian Schneider.
Genau, oder mit dir, je nachdem, schauen wir mal. Wenn du mir sagst, welche Knöpfe ich drücken muss, oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst davor. Nee, lass mal lieber, das mündet in einer Katastrophe.
Ja, du kennst dich viel besser mit US aus und so, weil da ist der Christian ja auch voll drin.
US mit?
Ja, so mit Trump und so.
Also ja, was heißt auskennen? Ich meine, ich beobachte da ja auch nur die Shitshow. Und die Shitshow muss man jetzt, das war ein toller Übergang übrigens.
Aber mein Beitrag wäre dann wieder, dass ich alle in dieser Runde als Kommunisten bezeichne. Und
in welcher Runde?
Im Dachcouch-Quartett.
Ihr seid alle Kommunisten.
Ja. Stimmt, nur libertär-kompatibel.
Libertär-kompatibel, ihr seid
aber Kommunist. Libertär seid ihr nicht. Erstmal Libertär und wieder das Libertärsein absprechen und so.
Wie dem auch sei, ich glaube, der Panzer, der hat so ein wundervolles Meme rausgebracht. Hast du das auch schon gesehen?
Kommt drauf an.
So, hier mit dieser Figur Libertärer und dann sind dann so drei hier Typen, die den da mobben. Ich glaube, Sozialisten, Kommunisten, Etatisten. Und dann ja, mobben die den so ein bisschen und dann kommen falsche Libertäre und dann
macht ja,
den Suplex und macht den so richtig kaputt.
Echt falsche Libertäre.
Ja, apropos falsche Libertäre. Das war jetzt wirklich ein wundervoller, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde und ich wollte doch unbedingt noch hier die Leute ein bisschen whitepillen, wie wundervoll es doch hier gerade bergab geht und dass wir uns... Ich finde, das ist auch.
Ich feiere das komplett.
Das ist auch White-Pilling.
Der ganze Scheiß geht gerade komplett vor die Hunde.
Dann lach doch mal wieder. Sag doch nicht immer
ich
glaub, so.
Ich glaube, die Welt hat irgendwie Kommentar gehabt. Irgendwie ist unser Sozialstaat am Ende oder unser Wohlfahrtsstaat bereits am Ende und so.
Ja! Das sind ja auch keine, das sind ja rhetorische Fragen. Im Prinzip sind es ja Aussagen.
Ja,
unser
ja,
Sozialstaat ist am Ende und die Gründe sind allen bekannt. Und
das ist geil.
Wo wir gerade auch davon gesprochen haben, ne, also ne, im Prinzip hat ja hier der Beamtenapparat die Macht, das ist schlicht und ergreifend so.
Ihr werdet alle entlassen.
Ja.
Alle.
Es tut mir leid.
Nee, mir tut das überhaupt nicht leid, kein Mitleid.
Führt kein Weg dran vorbei. Dann machen wir hier mal richtig schön Wirtschaft. ohne Beamtentum.
Die werden mein Klo putzen, sag ich dir. Das hörte sich jetzt sehr abwertend an, aber mein Klo ist immer sehr sauber.
Wie dem auch sei. Genau, das Bild, das ich ja hier versuche zu zeichnen von dem Beamtenapparat, der hier eigentlich die Macht hat und dass unsere Politiker ja eigentlich nur so eine, ja, was weiß ich, so eine Clownstruppe sind, die hier einfach nur eine lustige Aufführung vollziehen, um den Leuten klarzumachen, dass das ja alles hier seine Ordnung hat und dass das alles auch so richtig ist. Ich muss sagen, das wurde jetzt eigentlich auch wieder bestätigt, so aus den USA, weil du gerade die USA angesprochen hast. Da hat es ja hier dieses letzte Woche Freitag, dieses historische Treffen zwischen Putin und Trump gegeben. Und ey, das so als Propagandist.
Was ist dabei rumgekommen?
Gar nichts.
Okay.
Also im Prinzip.
Reicht mir. Weiter. Als Propagandist.
Das ist dabei rumgekommen. Es sind wundervolle Bilder entstanden. Es ist eine wundervolle Geschichte erzählt. Der rote Teppich, die B-2-Bomber, Handshake, dass die sich nicht umarmt und geküsst haben, hat noch gefehlt. Ja. Aber diese ganze Show mit Putin und Trump, die hat vor allen Dingen, ich meine auf der einen Seite natürlich, auf die Botschaft, die wurde übersendet. Putin ist wieder da. Der ist schlicht und ergreifend wieder da. Haftbefehl, ach komm, ist doch nur der internationale Strafgerichtshof, den sowohl Putin als auch Trump eh nie anerkannt haben. Ja. Also hier, das ist auch so eine Laberbude ohne irgendein, ohne den Furz eines Einflusses. So, also wie gesagt, es war so ein schönes Treffen und ich glaube, die haben sich auch über 3 Stunden miteinander unterhalten. Ich bin leider dabei, ich habe es mir nämlich tatsächlich live angehört, also zumindest hatte ich den Stream laufen von Welt Online, bin dann dabei aber leider eingeschlafen. So, es ist im Grunde genommen ist nichts dabei rumgekommen, also keine großen Veränderungen, bla blub, es soll Frieden geben, wussten wir vorher schon. So, aber die Bilder, die haben halt reingehauen. Putin ist wieder da. Amerika ist auf dem Weg, hier den Frieden wiederherzustellen. Amerika und Russland wieder so ein Stück weit vereint. Und man hat, glaube ich, auch schon so das eine oder andere hat die Runde gemacht. Ja, über gewisse Zusammenarbeiten, über gewisse Handelserleichterungen, über die Abschaffung von Sanktionen, so ein Kleinkram. So, also im Prinzip ging es denen darum, ja, wir müssen mal wieder hier zusammenkommen und den ganzen Käse mit der Ukraine, irgendwie muss das. Es erscheint einem fast schon so, als sei die Ukraine jetzt so ein Ungeziefer-Problem, wenn du so willst. Ne? Ja,
für Trump
so,
ist das auch lästig.
Das ist, der hat da nichts von. Den interessiert das nicht. So, und das war das eine. Und dann kam ja dieses Selenskyj-Treffen mit dieser ganzen Entourage aus Europa, ja, die ihn da irgendwie begleiten mussten. Und da sind die Bilder entstanden. Das Grundgütiger, ey, was da für Bilder entstanden sind, das musst du den Leuten nicht mehr erklären. Du musst den Leuten jetzt nicht mehr erklären, dass Europa weg ist vom Fenster. Mhm. Wir sind genauso einflussreich wie der Präsident von Simbabwe. Ja, also der hat vielleicht sogar noch mehr zu sagen, weil vielleicht ist der, spielt der mit Donald Trump Golf oder sowas. Mhm. Ja, aber diese ganze Show, die da abgezogen ist, die hat natürlich Donald Trump inszeniert. Das habe ich gerade vorhin, hatte ich noch ein Telefonat, da habe ich mich nochmal daran erinnert. Du erinnerst dich doch sicherlich noch, oder viele erinnern sich doch sicherlich noch an dieses eine Foto von Donald Trump und Angela Merkel. Donald Trump sitzt da so und Angela Merkel so vor ihm, so aufgelehnt. Mhm. Kannst du dich noch so dunkel daran erinnern? Wow. Da gab es mal so ein Foto, Angela Merkel im Gespräch mit Donald Trump und der hat die Arme da so verschränkt und sie bäumt sich da vor ihm auf. Mhm. Und das ist, glaube ich, Donald Trump so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Also der hat dieses Foto wahrscheinlich nie vergessen. Wahrscheinlich hat das irgendwo eingerahmt und hat gesagt, bad mistake. The baddest mistake ever been happen.
It was a great mistake.
It was a great mistake. Great mistake, it has never been happened. Also auf jeden Fall das.
Tremendous.
So ein Riesen-Kack-Foto. So, und ich glaube, in seiner zweiten Amtszeit, das hat man auch schon vor der zweiten Amtszeit, also schon vor Beginn der Amtszeit feststellen können, der hat jetzt wohl wirklich, der muss wohl halb Hollywood arrangiert haben. Leute, die sich damit auskennen, die sich mit Szenenbildern auskennen, die sich mit Bildkomposition auskennen. Und das kommt jetzt voll zum Einsatz. Das sind die ganzen Fotos, die wir sehen, sind nicht zufällig geschossen, werden nicht zufällig veröffentlicht. Da hattest du eben, wie gesagt, dieses Bild, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich meine, dieser Flur im Weißen Haus und dann ein paar Stühle und dann sitzt dann da die ganze Europäische Union.
Das war KI generiert.
Das war KI generiert,
ja.
Aber nicht das vor dem Desk.
Das vor dem Desk, glaube
ich,
nicht. Nee, aber das in diesem Flur, das war KI generiert und das kannst du sogar relativ schnell selber fact-checken, weil da trägt Ursula von der Leyen ein komplett anderes Kleid als nachher
am Desk. Na, wie dem auch sei, das eigentlich wichtigere Foto war ja das in dem Weißen Haus, also in dem Oval Office. Wie so eine Reihe von Schulkindern, die da vor dem Direktor sitzen, der da jetzt hier denen mal so eine Standpauke hält. Ich meine, hat er wahrscheinlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, worüber die sich unterhalten haben. In den deutschen Medien wird es natürlich so dargestellt, als hätten sie ihn jetzt wieder auf Kurs gebracht. Als hätten sie ihn wieder ein Stück weit mehr zum Frieden animiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe jetzt nichts davon gelesen, zumindest ist es mir jetzt in den deutschen Medien nicht aufgefallen, aber diese eine denkwürdige Szene als Friedrich Merz, ja, ich weiß nicht, mit dem Mut eines Wahnsinnigen oder ich weiß es nicht, der sich dann hinstellt und dann auf Donald Trump versucht hat einzuwirken und dann irgendetwas davon erzählt hat, ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Und dann, ja, danke für deinen tollen Kommentar, lieber Friedrich, kann man so sehen, ich habe jetzt in der Vergangenheit 6 Friedensverträge ausgehandelt und da war nicht ein einziges Mal die Rede davon, dass man einen Waffenstillstand bräuchte. So, und das ist auch wieder so eine Demütigung gewesen, eine regelrechte Demütigung und dann heißt es in der deutschen Presse, ja, er hat seine Bräune, also die Bräune seiner Haut gelobt, also so ein totaler Quatsch.
Wird ja, und auch die Aussage von Merz wurde ja auch gelobt, obwohl das halt, ey, keine Ahnung.
Es ist dämlich.
Das ist so, jetzt kommen wieder komplett geistkranke Vergleiche, weil ich mir die jetzt wieder komplett vorherziehe, aber ey, du bist so auf einem Autoverkäuferkongress und dann kommt da einer an und sagt, ey, Bombenidee. Lass uns Autos verkaufen. So, ja, wir wollen, dass das Töten endet. Wir wollen vielleicht einen Waffenstillstand, wir wollen aber eigentlich vielleicht auch, also besser wäre ja eigentlich noch Frieden. Mhm. So, dann kommt einer an und sagt dir, ey, wie wär's mit Waffenstillstand? Oder wie, ey, lass mal Frieden machen. So, das ist halt eine komplette Null-Aussage. Weißt du, man trifft sich dort, um genau das jetzt irgendwie auszubaldowern, wie wir es hinbekommen. Und wir haben ja auch schon festgestellt, unsere Maximalforderungen kriegen wir nicht durchgesetzt und Putin wird seine Maximalforderungen bei uns auch nicht durchgesetzt kriegen. Das heißt, wir müssen jetzt da irgendwo was finden, wo wir uns treffen. Und dann kommt ein Merz an und sagt, ja, erstmal unsere Maximalforderung. Also, wobei gut,
das ist jetzt nicht die Maximalforderung.
Das ist nicht die Maximalforderung wäre ja, dass Trump, weiß ich nicht, Russland aufgibt und der Ukraine überschreibt. So im Endeffekt. Nee, aber es ist halt, ich habe das ja eben schon gesagt.
Ja, es ist eigentlich der eigentliche Punkt dabei ist, anhand dieser Aussage von Friedrich Merz wird eigentlich offenkundig, wie soll ich das jetzt sagen, also offenkundig wird zumindest, dass Friedrich Merz scheinbar nicht in der Lage ist, sich in seinen, wenn du so willst, Verhandlungspartner, das ist dann ja am Ende Putin, hineinzuversetzen. Ja.
Spricht ja auch gar nicht mit Putin.
Er spricht ja nicht mit Putin.
Trump hat schon mit Putin gesprochen.
Ja, das heißt,
Trump hat irgendwie eine Ahnung, was Putin will.
Genau.
Merz hat überhaupt gar keine Ahnung.
Richtig. Und den scheint das auch nicht irgendwie zu interessieren. Also der scheint da, weiß ich nicht, in Putin irgendwie so eine Art Außerirdischen zu sehen, mit dem es eh nicht möglich ist zu kommunizieren. Und da geht natürlich, allein mit dieser Einstellung geht natürlich alles komplett ab. Da kann es ja gar nicht zu irgendeiner Art von Verhandlungen kommen. Geht einfach nicht. man ignoriert sich gegenseitig und wie gesagt, ich glaube, Merz hat jetzt in Trump eher so jemanden gesehen, der dann ihm doch bitte seine Meinung als Botschafter übermitteln soll. Ich meine, Putin hat es mit Sicherheit mitgekriegt, was da besprochen worden ist, zumal ja, ja Trump sich direkt danach auch wieder mit ihm unterhalten. Also
die haben sich nicht sogar währenddessen noch?
Ich glaube, währenddessen und auch nochmal danach haben die miteinander telefoniert.
Was ja sinnvoll ist.
Sinnvoll, aber
man muss sich ja austauschen. Okay, ja. Das ist deren Position, das ist deine Position. Ja. Okay, wie kriegen wir das aufeinander? Wo?
So, ich.
Also, das ist halt die Vermittlerrolle.
So, genau. Und
Trump ist für mich scheinbar der Einzige, also ich glaube nicht, dass er großartig Erfolg haben wird, aber er ist der Einzige, der es wenigstens versucht zu vermitteln.
Ja. So. Weiß ich nicht. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob er da nicht ganz massive Erfolge erzielen wird.
Dem geht das auch im Sack, der will
ja,
Handel.
Ja, aber ich meine.
Der will Handel mit Russland. Und der will irgendwelche Bodenschätze in der Ukraine haben.
So, ich bin mir
das
sogar,
kriegt ja beides nicht, wenn der Krieg weiterführt.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er Erfolg haben wird, weil ja jetzt auch schon in unseren Medien hier und da mal kolportiert wird, ja, wahrscheinlich wird die Ukraine hier und da Gebietsverluste hinnehmen müssen. Ich glaube, vor einem Jahr war das noch so ein absolutes No-Go. Vor einem Jahr noch, da haben sie alle noch von dem totalen Sieg fabuliert. Ja. So, und das ist jetzt eigentlich so vom Tisch. Das hast du jetzt so auch in den Mainstream-Medien herrscht jetzt dieses Bild vor, okay, die Ukraine hat halt massive Probleme. So, und das wird jetzt natürlich, von Tag zu Tag auch nicht besser. Ganz im Gegenteil, die Russen drehen auf und die haben jetzt gerade, wie man so schön sagt, offenkundig haben die gerade einen Lauf und machen Gebietsgewinne. Die werden täglich größer und größer und größer. Hier und da kommt dann mal die Bild-Zeitung mit irgendeinem abgeschossenen Russenpanzer und sagt, ja, das ist die Wende oder so. Du weißt, was ich meine. Aber so insgesamt scheint sich das Bild zu verfestigen, dass dieser Krieg zumindest von Seiten der Ukraine nicht nur nicht mehr zu gewinnen ist, sondern mit jedem Tag, den er länger dauert, die Verluste nur größer machen wird. So, und wie gesagt, Friedrich Merz, der da mit seiner Forderung kommt, ja, lass doch mal Waffenstillstand machen, offenbart, dass er von Verhandlungen offenkundig keine Ahnung hat, gar keine Ahnung hat, ja. Ich meine, da muss man einfach mal sagen, man braucht auch dieses, klingt jetzt komisch, aber man muss sich natürlich auch in Putin reinversetzen. Für Putin ist das absolut inakzeptabel, in einem laufenden Krieg dem Gegner, ja, während es für ihn gerade super toll läuft, zu sagen so.
Super toll vielleicht nicht, aber.
Ja, ja, es läuft jedenfalls besser für ihn als für die Ukraine. Und dann, er hat, wie gesagt, also beziehungsweise die Russen haben gerade einen gewissen Lauf. Sind im Vorteil, ja, und dann heißt es, ja, komm, lass mal das Spiel kurz unterbrechen, ja, und dann können sich die anderen wieder erholen, Luft schnappen und dann
aufrüsten
und neue Soldaten rekrutieren und dann könnt ihr dann wieder wieder von vorne anfangen. Das macht keiner. Nee. Das ist komplett.
Wenn du in der überlegenen Position bist, pausierst du nicht das Spiel.
Nein. So, aber das verlangt Friedrich Merz. Ja. Also er scheint offenkundig nicht mal Ahnung davon zu haben, wie dieses Spiel funktioniert. Ja. So, ne, also ne, da treffen sich zwei Leute da trifft sich Friedrich Merz mit Putin zum Schachspiel und Merz spielt Mau Mau. Ne, so kommt es rüber. So, und wie gesagt, die Bilder, die wir da gesehen haben aus den Vereinigten Staaten mit den Regierungschefs, ich meine sogar gehört zu haben, dass von der Leyen, ich glaube, aus den Gesprächen ausgeschlossen worden ist, weil sie ja keine Regierungschefin ist.
Ja, hab ich auch gehört.
Auch ganz kurios, also da noch mal so ein bisschen.
Das ist schön, der mal so einen reinzudrücken.
Ja, ja, klar. Das
so, ey, für was hältst du dich ja eigentlich?
Ich meine, letzten Endes wurde, wobei ich mich dann wirklich frage, begreifen das unsere Regierungschefs?
Die begreifen gar nichts mehr.
Ich weiß es nicht. Also, dass die wirklich nichts mehr zu melden haben. Verstehen die das? Oder?
Nee.
Also, ich bin mir da, wie gesagt, nicht sicher. Also, es ist ja nach wie vor meine Überzeugung, dass das, wie gesagt, so eine Truppe von Schmierenkomödianten ist, die da ihre Rolle spielen sollen. Und wahrscheinlich sind die jetzt ein Stück weit auch überrumpelt, ne? Und man sieht es ja auch an diesen verkrampften Versuchen der deutschen Presse, dieses Treffen der Europäer mit Trump in irgendeiner Art und Weise hier hochzujubeln, was irgendwie dann nur noch lächerlicher wirkt.
Mhm.
Ja. Ja, aber wie gesagt, die Bilder sind voll. Aber
wurde nicht auch irgendwie getitelt, irgendwie, wo war denn das? Irgendwer hatte, glaube ich, die, oder war es eine Meinungsäußerung, dass hier die Koalition der Kriegseintrittswilligen irgendwie gescheitert ist. Also die Koalition der Willigen nennen die sich ja nur, aber ich nenne sie die Koalition der Kriegseintrittswilligen. Mhm. Und ich weiß nicht, also es ist offensichtlich, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Also das, aber ob sie es verstehen oder ob sie das schon gemerkt haben, weiß nicht. Ist es jetzt eine Handlung, eine übertriebene Handlung, die sie jetzt mit diesem, ja, wir bleiben jetzt auf dieser Position, um dann noch was zu sagen zu haben, weil sie schon gemerkt haben, dass sie nichts mehr zu sagen haben? Oder ist das einfach nur Dummheit oder Überzeugtheit vom Endsieg? Oder ich weiß es nicht. Also es ist, ich weiß gar nicht.
Schreibt es in die Kommentare, wie sehen Sie das? Sind diese Leute einfach nur dumm oder ziehen die hier einfach nur noch ihre Show ab, um den, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, eigentlich wissen sie, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Ja, genau.
Und aber liefern noch irgendwie Show.
Liefern die Show, weil das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig. Nämlich die Show
im Inland.
Das ist für uns.
Beziehungsweise in der EU.
Ja. In der EU ist das ganz, ganz wichtig, dass wir noch so transportieren, also dass unsere Regierungschefs dann immer noch so rüberkommen, als hätten sie was zu sagen. Ja. Würde jetzt ein Großteil Europas oder ein Großteil der europäischen Bevölkerung so feststellen, ne, dass die ja eigentlich längst out of order sind, dass die längst neben dem Spielfeld stehen und nicht mehr mittendrin. Da würden vielleicht auch so Zweifel kommen, warum diese Leute uns dann noch regieren. So, das darf natürlich nicht passieren. Also Zweifel an deren Autorität darf nicht aufkommen. So,
und ja, genau.
Da hat Trump geliefert. Und zwar auch für uns Europäer. Nämlich mit Bildern. Mit klaren, deutlichen, unmissverständlichen Bildern. Amerika, Russland verhandeln miteinander. Über lustigerweise die Ukraine. Die verhandeln miteinander. Und die Empörung hier in Deutschland ist natürlich groß. Gerade so bei X, gerade so in dieser linken Bubble. Ich meine, es ist halt so. Das sind halt die, wenn du so willst, Weltmächte. Die haben halt Atomwaffen, die bestimmen. Ja, also es ist, glaube ich, auch nicht so, dass das auf dieser höheren Ebene allzu demokratisch abläuft. Da läuft es halt so. Wer der Stärkere ist, hat das Sagen. Ne? Ja. Ich glaube, viele Leute, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber viele Leute, glaube ich, leben noch in so einer Scheinwelt, in so einer Traumwelt, dass das alles ja total zivilisiert sei. Ne?
Und
das
ist ein internationaler Gewaltwettbewerb.
Ja, so, nichts anderes. So, das hat nichts mit
zivilisiert zu tun.
Und ja, aber man ist dann halt auch so ein bisschen schockiert, wie das denn sein kann. Ne? Aber Trump hat auch uns etwas gegeben, dass er nämlich den Leuten, beziehungsweise auch uns Europäern mit seinen Mitteln die Botschaft liefert, ja, die Leute, die euch davor stehen, die haben nichts zu sagen. Ne? Und diese Botschaft ist schon wichtig. Und ich weiß nicht, ob
auf internationalen Parkett haben die nichts zu sagen. Das Problem ist, wenn du dann so Leute dann immer, also die haben ja so ein Streben, ihre Macht zu gestalten, ja, ihre Macht zu nutzen. Mhm. So, und wenn sie es halt auf dem internationalen Parkett nicht machen, dann eskalieren sie halt national. Mhm. Dann nutzen sie da ihre Macht und leben ihre Machtfantasien aus. Und ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich meine, also am Ende werden die EU-Leader, Gesundheit.
Dankeschön.
Werden immer tyrannischer gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung. Wir sehen es ja jetzt auch, weil gerade schon aus Verlustangst ihren Posten zu verlieren.
Ja.
Und wenn sie dann noch merken, ja, okay, wir verlieren bei unserer Bevölkerung jetzt so langsam mal wirklich den Respekt und das muss man ja dann auch unterbinden. Klar, Medien und so weiter einschränken und bla bla bla. Ne? Wir sehen das ja alles, ist ja auch alles in Planung und CBDCs, wir können euch das Geld wegnehmen mit einem Knopfdruck und so. Ich weiß nicht, ob es mir lieber wäre, wenn sich Deutschland international austoben würde. Also wenn Politiker einfach damit beschäftigt sind, irgendwelche Ausländer zu bombardieren halt, ne? Oder ob ich lieber hätte, dass sie ihren Fokus auf das Innen. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich hätte lieber, wenn die einfach irgendwelche Leute im Ausland bombardieren, als wenn die damit schön beschäftigt sind.
Also wenn die nach außen eskalieren.
Ja, genau, nach außen eskalieren. Also die sind dann schön beschäftigt, die machen da schön ihren Krieg, dies, das, mhm. Millionen Tote und so, wie immer. Lässt sich ja eh nicht verhindern, solange es Staaten gibt. Und lassen dann die Bevölkerung im Inneren in Ruhe. Das Problem ist natürlich, dass immer im Kriegsfall Propaganda. Mhm. So, und du musst halt deine Propaganda durchbringen, darfst die vom Gegner nicht durchlassen. Das sehen wir ja jetzt mit RT Deutsch ist zensiert und so weiter und so fort. Das, ja, also wird wahrscheinlich bei einer externen Eskalation auch intern eskalieren. Also möchte ich das auch nicht haben, glaube ich.
Also ich.
Nur mal so ganz schnell durchdacht.
Ja, das. Da hast du die Kurve ja noch mal gekriegt. Ja. Also ich denke.
Ich bin ja auch nicht dafür, dass Ausländer bombardiert werden.
Nein, natürlich.
Das sind ja Demokraten.
Das hat ja auch keiner so verstanden,
um Gottes Willen. Dass in anderen Ländern Leute bombardiert werden. Nee, ich kritisiere das ja.
Natürlich. Da widerspreche ich halt so ein klein bisschen. Also ich denke schon, dass diese Medienarbeit, die von Donald Trump kommt, zumindest destabilisierend wirken könnte. Ich weiß nicht, ob er es absichtlich macht. Ich könnte es mir vorstellen, dass er mit all seinem Handeln, das ja offenkundig gegen Europa ausgerichtet ist, ganz offenkundig diese europäische Führungsklicke im Blick hat. Mhm. Und ich glaube, dass Donald Trump diesbezüglich auch nicht alleine ist. Also es ist ja nicht so, dass die Europäer jetzt anderweitig irgendwie großes Ansehen genießen. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch das ist ja vor ein paar Wochen erst, als Ursula von der Leyen nicht mit einer Dienstlimousine, sondern mit diesem Shuttlebus auf dem Flughafen von Shanghai, China, Peking, weiß ich nicht, angekommen ist. Ne? Mhm. So, und dann auf den etwas abgewetzten roten Teppich geleitet worden ist und sie da auch niemand empfangen hat. Ja, also die Bilder sprechen da auch schon so eine deutliche Sprache, dass man den Europäern immer weniger und immer weniger, Anerkennung zollt. Also eigentlich das Gegenteil. Eigentlich macht man das.
Respektlosigkeit eigentlich. Also man hat den Eindruck, die gesamte Welt hat den Respekt vor Europa bzw. der EU verloren, weil halt hier alles komplett geisteskrank ist. Es ist allen offensichtlich, jeder weiß das, das Ausland zerreißt sich das Maul über Deutschland, über die EU. Und ja, wie soll man denn so ein komplett geisteskrankes System überhaupt noch irgendwie, warum sollte Xi Jinping Ursula von der Leyen überhaupt Respekt zollen? Da sind wir ja wieder bei der internationalen, beim internationalen Gewaltwettbewerb. Mhm. So, wenn die aufmuckt, dann sagt China halt, ja, okay, dann liefern wir euch halt gar nichts mehr. Mhm. Machen wir hier Exportstopp, dann guckt da mal, wie weit er hier kommt. So, die sitzen einfach am längeren Hebel. Die EU ist einfach nur noch der, weiß ich nicht, mir ist jetzt gerade wieder ein wildes Wort eingefallen dafür, dass ich jetzt nicht ausspreche.
Behinderte Kind in der Schulklasse oder?
Ja, nee, einfach, ja, oder, ja, das behinderte Kind in der Schulklasse, könnte man sagen. Ja, warum sollte man das respektieren? So, da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Mhm. Innerhalb der EU geht's bergab. Wer soll sich das denn als Vorbild nehmen? Das ist ja wie bei der Energiewende. Ja, wir als Deutsche, wir nehmen die Vorreiterrolle, die werden uns das alle nachmachen. Mhm. Ja, wir sehen es ja, wie uns das alle nachmachen.
Ja.
Geisteskranke Kommis in Kalifornien, ja, die machen das nach, aber haben jetzt auch ihre Quittung. Mhm.
Ja. Ich glaube, Donald Trump hat vorgestern auch wieder etwas über Windräder gepostet, möchte die alle abreißen. Sehen scheiße aus.
Ja, das ist halt auch Quatsch, ne? Aber
sehen kacke aus und bringen halt nichts, ne? Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Guck mal, jetzt haben wir doch wieder anderthalb Stunden voll gelabert. Meine Güte, und da hatten wir nicht mal so viele Themen.
Oh, ich freue mich schon wieder auf die Hasskommentare. Ich liebe das.
Er liebt das echt. Ja, wir tun ihm damit nicht weh. Er freut sich.
Die meisten Kommentare sind ja auch gar kein Hass. Ich habe ja schon gesehen, der Zoden-Toni, der macht sich ja einen Spaß daraus.
Der
Grüße.
Ja.
Habe ich noch irgendwas?
Ich weiß nicht. Nee, ich habe irgendwie nichts. Nee, ich habe Popo-Schmerzen von diesem Sitz hier.
Ja, ich auch.
Ah, doch, vielleicht eins noch. Ein Veranstaltungshinweis. Einblendung jetzt.
Ey, vom Boden.
Ja, das ist da liegen geblieben. Einblendung jetzt. Dr. Anthony P. Müller. Rückkehr zum Wirtschaftswachstum zeigt Milleys Argentinien den Weg. Am Freitag, den 19.09., also in knapp vier Wochen, in Köln, so von der Atlas-Initiative. Ja, da kann man sich anmelden, da kann man vorbeischauen, da kann man sich einen bestimmt ganz grandiosen Vortrag anhören. Mhm. Ich lasse das auch hier liegen. Ich glaube, das war jetzt gar nicht so schlecht, dass das auf dem Boden lag.
So.
Ja.
Einfach fallen lassen.
Dann denke ich daran. So. Nee, das ist wirklich gut. Ich glaube, ja, so
machen wir das. Du musst natürlich hier auch so eine kleine Tafel abhängen, wo wir dann so Sachen draufschreiben, die wir noch erwähnen müssen.
Ja, das wäre gar nicht schlecht. Das
wäre nicht so dumm, ne?
Ja, ja, wir üben noch, ne? Ja, ich weiß es nicht. Was haben wir denn schon? Haben wir denn schon alles? Ich glaube, wir hatten,
glaube ich schon.
Ich glaube, thematisch. Ich glaube auch werbetechnisch.
Kaufen Sie dieses Rasierwasser, kaufen Sie dieses Bartöl, kaufen Sie dieses Shampoo, kaufen Sie dieses Buch.
Einblendung jetzt. EF-Konferenz im Januar. Unbedingt vorbeischauen, uns dort treffen, mit uns dort trinken und tolle Vorträge anhören. Die, ja, doch, das ist ja nicht mehr lange hin.
Und nochmal Hinweis auf den Jungautorenwettbewerb und den Libertären Literaturpreis.
Ja.
Ja, da kann man noch mitmachen. Ich glaube, ja, es ist 30. September, glaube ich, noch.
Ne? Ich glaube schon. Wir müssen selber
und
mal gucken.
Beim Jungautorenwettbewerb sind sogar jetzt Videobeiträge möglich. Genau. Also da gehen wir voll mit der Zeit.
Ja.
Ja, und da möchte ich doch zum Mitmachen auffordern.
Ja. Ach ja, meine Tasse. Ich habe ja Geburtstag. Falls Sie mir ein kleines Geschenk machen möchten, kaufen Sie diese Tasse, dieses T-Shirt, dieses Banner. Ne? Wer diese Tasse nicht hat, hat nicht alle Tassen im Schrank. Gibt's im Endcap-Store. Ne?
Das ja, ist genau.
Richtig gut. Ja, meine Damen und Herren, wollen wir es dabei für heute belassen. Ich bin morgen wieder für Sie da beim Wochenausklang. Schalten Sie auch dort ein. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche planmäßig, so ist jedenfalls der Plan, um 12 Uhr live aus Studio B in den Meerbusch Studios, ja, zu viert zum Dachcouch-Quartett. Ja, notieren Sie sich den Termin in einer Woche, 12 Uhr Livestream hier aus Studio B. Dann mit dem Stargast Christian Schneider von Etavox Ehrenfeld.
Etavox.
Ne? Etavox ja. Ehrenfeld, ja. Ja, in diesem Sinne, haben Sie ein schönes, schönes Wochenende. Alles Gute, bis nächste Woche und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag. Die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken. Vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Werbung. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.